Irgendwie glaube ich schon an Gott. Ich habe in den letzten Tagen mal darauf geachtet, wann Menschen dieses Wort irgendwie benutzen. Und wissen Sie was? Sie sollten in Deckung gehen, wenn Menschen mit diesem Wort hantieren. Sie können davon ausgehen, dass Ihr Gegenüber gerade dabei ist, ein ziemlich dünnes Brett zu bohren. Würden Sie sich zum Beispiel wohlfühlen in einem Flugzeug, wo vom Cockpit her die Stimme kommt zur Begrüßung, irgendwie bin ich schon Pilot? Ich bin eigentlich in diesem Ding nicht so pingelig, aber ich würde noch nicht mal meine Frisur einem Menschen anvertrauen, der von sich selbst sagt, irgendwie bin ich schon Friseur. Oder wenn jemand sagt, irgendwie ist 2 mal 2 auch 5, dann mag das eine ganz interessante These sein für eine philosophische Diskussion, aber würden Sie so jemanden den Dach Ihres Hauses konstruieren lassen? Sobald das Wort irgendwie am Horizont auftaucht, weiß ich, da befindet sich einer im Blindflug. Er weiß nicht genau, was er da so redet, er weiß nicht genau, was er tut, aber hat irgendwie die vage Hoffnung, dass er sich irgendwie schon durchmauscheln wird, irgendwie eben. Und darum gibt es auch kaum ein geeigneteres Wort, um sich eine Lebenslüge zurechtzuzimmern, als dieses Wort irgendwie. Irgendwie bin ich schon Vegetarier. Denn heute Mittag zum Steak habe ich auch so was Grünes gegessen. Und ich finde es echt intolerant und anmaßend, dass es Leute gibt, die mich deshalb davon ausschließen wollen, Vegetarier zu sein, nur weil die gar kein Fleisch essen. Irgendwie bin ich übrigens auch Österreicher. Gut, mein Pass sagt zwar was anderes und die Leute dort sind mir nicht besonders sympathisch, aber die Berge sind wunderschön. Und irgendwie bin ich auch Leistungssportler, denn ich schaffe 3-mal so viele Kniebeugen wie meine Großmutter. Und irgendwie bin ich auch Feminist, denn ich mag die Frauen, jedenfalls solange sie sich wie Frauen benehmen. Mit dem Wort irgendwie können wir alle Begriffe neu definieren. Wir können sie so zurechtstutzen, dass sie uns in den Kram passen. Wir machen uns dabei einfach die Tatsache zunutze, dass heutzutage kein Wort endgültig und abschließend definiert ist. Viele Wissenschaftler bezeichnen unsere gegenwärtige geistige Kultur als Postmoderne. Und für die Postmoderne, sagen sie, ist unter anderem typisch, dass Begriffe nicht klar definiert werden, sondern, Achtung, entdefiniert werden. Worte und Bestimmungen stehen nicht mehr fest. Weil wir uns heute selbst nicht mehr so genau festlegen und entscheiden möchten, legen wir auch die Worte nicht mehr so fest. Das traurigste Liebeslied, das ich kenne, ist typisch für diese Lebenshaltung, dieses Lebensgefühl. Nenas irgendwie, irgendwo, irgendwann. Da ist es wieder, dieses Wort irgendwie. Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss auf Sand, irgendwo, irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Zärtlichkeit, okay, ich baue dir auch ein Schloss auf Sand, aber leg bitte mich nicht fest. Leg dich auch nicht fest. Und was für die Liebe gilt, gilt für alle großen und bedeutungsvollen Worte. Wir sagen, dass es ja überall Grauzonen und verschwimmende Ränder gibt. Und dann sagen wir, irgendwie passe ich da auch rein. Und fertig ist die Lebenslüge. Wir sind heute skeptisch gegenüber großen Worten wie Christsein und Glaube. Und so ist auch nicht mehr klar, sondern sehr verschwommen, was ein Christ ist, was Glaube ist. Irgendwie glaube ich auch an Gott. Ich habe zum Beispiel nichts gegen die Kirche, solange ich nicht hingehen muss. Und beten tue ich auch ab und zu. Gott sei Dank habe ich es nicht allzu oft nötig. Ich gebe zu, großen Einfluss hat der Glaube an Gott nicht in meinem Leben. Aber ich finde es einfach anmaßend, dass es so ein paar intolerante religiöse Fanatiker gibt, die deswegen sagen, ich sei kein Christ. Die halten sich wohl für was Besseres, meinen, die hätten die Wahrheit gepachtet. Ich sage es nochmal ganz deutlich, auch wenn das gut zum Zeitgeist passt, das ist eine Lebenslüge. Sie können nicht irgendwie Christ sein, genauso wenig wie sie irgendwie schwanger sein können. Entweder sie sind es oder sie sind es nicht. Das Wort Christsein ist bei vielen Menschen in Westdeutschland zumindest ja durchaus noch positiv besetzt. Wenn in Westdeutschland die Leute gefragt werden, sind sie Christ, und es gibt unzählige verschiedenartige Umfragen zu diesem Thema, dann antworten je nachdem zwischen 50% und 85% der Leute mit Ja, wenn auch mit Einschränkungen. Kirchlich, weniger christlich schon irgendwie. Bemerkenswert, das Wort Christ hat für die meisten noch einen guten Klang und die meisten möchten irgendwie dazugehören und das ist auch irgendwie schön. In Ostdeutschland ist das ja ganz anders. Die Frage nach dem Christsein verneinen dort 80% der Leute. Eine typische Ossi-Antwort etwa ist: Christsein? Nö, ich bin normal. Das Thema des heutigen Gottesdienstes würde in Ostdeutschland überhaupt keinen Sinn machen. Aber hierzulande, besonders bei uns im Südwesten, sagt selbst eine Mehrheit derer, die aus der Kirche ausgetreten sind: Ich bin Christ. Wenn auch ohne Kirche, aber irgendwie schon. Noch nie war es so einfach wie heute, die Begriffe einfach zu schieben und zu dehnen, bis es mir passt und ich sagen kann, wer es anders definiert, ist intolerant. Ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, tun Sie das nicht. Es ist nicht seriös und es hilft Ihnen auch nicht weiter. Natürlich gibt es auch, was das Christsein betrifft, Grauzonen und verschiedene Christen, verschiedene Kirchen interpretieren Christsein auch verschieden. Aber im Großen, Ganzen und Wesentlichen ist klar bestimmt, was ein Christ ist. Und eins will ich Ihnen sagen, irgendwie an Gott zu glauben, macht einen noch nicht zum Christen. So wie man auch kein Beethoven-Schüler ist, nur weil man auf einem Kamm blasen kann. Ich möchte heute Morgen Missverständnissen über das Christsein auf die Spur kommen. Und das erste habe ich eben ausgebreitet. Es lautet: Christ ist, wer sich für einen Christen hält. Das zweite Missverständnis, das viele Leute pflegen: Christ ist, wer getauft und Mitglied der Kirche ist. Diese Argumentationsschiene wird immer wieder gebraucht, aber sie würde noch nicht mal im Sportverein durchgehen. Als Jugendlicher war ich einige Jahre lang Mitglied in der Tischtennisabteilung des TSV Zweibrücken. Die haben recht gute Tischtennisspieler hervorgebracht, bis zur zweiten Bundesliga. Und ich habe überall gesagt, ich spiele dort Tischtennis im Verein. Das Problem war nur, dass ich vielleicht 4 oder 5 Mal beim Training war. Und jedes Mal, wenn ich dort war, war so schönes Wetter, dass wir rausgegangen sind und Fußball gespielt haben. Irgendwann bin ich da nicht mehr hingegangen. Ich war tatsächlich in meinem Leben mal Mitglied in einem Tischtennisverein, ohne je Tischtennis dort gespielt zu haben. Und meine Eltern haben tatsächlich jahrelang einen Mitgliedsbeitrag dafür gezahlt. Und ich habe immer wieder gesagt, ich bin beim TSV. Und ich habe das auch von mir gedacht und hatte die Selbsteinschätzung, ich bin Tischtennisspieler. Eine Lebenslüge. Und ich glaube, so geht es auch vielen, die Mitglied der Kirche sind. Sie zahlen Beiträge, sind Mitglieder, aber sie spielen nie. Sie gehen so selten hin, dass sie den Anschluss verloren haben. Und wenn sie dann mal dort sind, wird gerade was anderes gespielt. Sie können noch so lange im Hühnerhaus sitzen, sie werden dadurch kein Huhn. Sie können Mitglied werden im Lions Club, sie sind dadurch noch kein Löwe. Drittens, Christ ist, wer ein anständiger Mensch ist. Das dritte große Missverständnis, das immer wieder begegnet. Das Problem fängt schon damit an, dass jeder dieses Anständigsein irgendwie anders definiert. Eben irgendwie, wie es gerade in den Kram passt. Bürgerlich, ökologisch, feministisch, ernährungsbewusst, sozialistisch, sogar rechtsradikal. Alle halten sich für anständig und darum auch für Christen. Ich würde Ihnen gerne diesen Zahn ziehen. Und zwar nicht, weil ich Ihnen sagen möchte, dass Sie nicht anständig sind. Diesen Ehrgeiz habe ich wirklich überhaupt nicht. Ich will es vielmehr umgekehrt machen. Wissen Sie, ich habe in meinem Leben ganz viele Christen kennengelernt, verschiedener Prägungen, verschiedener Farbschattierungen. Ich bin mit vielen davon ins Gespräch gekommen, habe viele näher kennengelernt. Und ich sage Ihnen, es war nicht ein einziger anständiger Mensch dabei. Verstehen Sie mich nicht falsch, es waren viele nette Leute dabei. Aber es war nicht ein einziger dabei, der auch nur halbwegs den Maßstäben der Bibel, das heißt den Maßstäben Gottes, genügt hätte. Nicht ein einziger, der nicht Abgründe in sich getragen hätte. Nicht ein einziger, der seinen Mitmenschen nicht unendlich viel zu schaffen gemacht hätte. Vielleicht verwundert Sie das, aber eigentlich sollte es das nicht tun. Jesus sagt: Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn man diesen Satz Jesu einmal ernst nimmt, dann müsste man die gesamte Argumentation, die man sonst immer hört, mal umdrehen. Nicht der rennt immer in die Kirche, der hält sich wohl für was Besseres, sondern der rennt immer in die Kirche, der hält sich wohl für einen Sünder. Nicht schau dir diesen Typen an, der will Christ sein und der tut dieses und jenes, sondern schau mal, der macht dieses und jenes, kein Wunder, der ist Christ, der hat's nötig. Nicht, ich bin ein anständiger Mensch, darum bin ich auch Christ, sondern ich bin kein Christ, was erlauben Sie sich? Ich bin ein anständiger Mensch. Und ein Satz wie, die Kirche hat versagt, müsste das absolut Selbstverständlichste der Welt sein. Das ist geradezu die Definition von Kirche. Zwar nicht eine Ansammlung von Versagern, das nicht, aber eine Ansammlung von Sündern, von Menschen, die meilenweit davon entfernt sind, den Maßstäben Gottes zu entsprechen. Sie entsprechen noch nicht mal den Maßstäben der bürgerlichen Moral. Und gerade deswegen hat Jesus sie eingesammelt, um sie trotzdem zu retten. Verstehen Sie mich recht, ich möchte nicht sagen und ich glaube nicht, dass in der Kirche mehr und größere Versager sind als anderswo auch. Wovon ich rede, ist, dass wir Sünder sind und zwar ausnahmslos. Und die Kirche ist für mich der Ort, der einzige Ort, wo man sich das endlich mal eingestehen kann. Und mit all seinen Ecken, Kanten und Macken, mit all seinen chaotischen Seiten und Abgründen so sein darf, wie man ist. Das vierte Missverständnis. Christ ist, wer ganz bestimmte Aussagen für wahr hält. Ein Christ, so sagen und denken viele, ist jemand, und jetzt gibt es da ganz verschiedene Stufen, der glaubt, dass es Gott gibt. Das wäre sozusagen die unterste Stufe. Etwas höher wäre die Stufe. Ein Christ ist einer, der das glaubt, was die Bibel sagt, der an die Wunder und alles, was da steht, auch glaubt. Und noch etwas höher wäre dann die Aussage, ein Christ ist einer, der das glaubt, was die Kirche lehrt. Obwohl ein erheblicher Unterschied besteht zwischen all diesen Aussagen, gibt es doch eine grundlegende Gemeinsamkeit, die so grundlegend falsch ist. Ein Christ ist jemand, der ganz bestimmte Aussagen für wahr hält. Das ist das Missverständnis. Glauben wäre für wahr halten. Das stimmt einfach nicht. Stellen Sie sich vor, Sie fragen mich, bist du verheiratet? Und ich sage, natürlich, ich glaube an die Existenz einer Frau mit dem Namen Silvia. Nee, antworten Sie, ich wollte wissen, ob du verheiratet bist. Ich sage dann, ich glaube alles, was ich über sie gelesen habe. Und weil sie immer noch ungläubig gucken, schicke ich hinterher, ich glaube auch alles, was ihre Mutter über sie sagt. Ich denke, sie würden mich zu Recht für verrückt halten. Nun, der Knackpunkt ist bei der Frage des Verheiratetseins genau derselbe wie beim Christsein. Die Frage ist nicht, ob ich an die Existenz dieser Person glaube und irgendwas für wahr halte über sie, sondern ob ich eine persönliche Beziehung habe zu ihr und wie diese Beziehung aussieht. Lauter Missverständnisse, um die wir uns bisher gekümmert haben. Die Frage bleibt, wann ist nun ein Christ ein Christ? Jedenfalls nicht durch seine moralischen Standards, nicht durch seine Kirchenmitgliedschaft, nicht dadurch, dass er den Satz sagen kann, irgendwie glaube ich schon an Gott, nicht dadurch, dass er irgendwas für wahr hält. Wie die Bibel Christsein versteht, ist ziemlich eindeutig. Christ ist jemand, der eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Und wie bekomme ich sowas? In einem der vier Berichte über Jesus in der Bibel, im Johannesevangelium, ganz zu Beginn steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich bekomme eine persönliche Beziehung zu Gott, indem ich Jesus, und jetzt rede ich ganz bewusst, ganz fromm, in mein Leben aufnehme. Ich werde Christ, indem ich ihn in mein Leben einlade, indem ich ihn mein Herz öffne und so etwas Ähnliches sage wie, komm du in mein Leben. Ich weiß, dass ich den Maßstäben Gottes nicht genüge. Ich genüge ja noch nicht mal meinen eigenen Maßstäben. Ich möchte dir nachfolgen, möchte leben nach deinen Maßstäben, mich orientiere nach dir. Ich gebe dir mein Leben, sei du der Chef darin. Sei du die Nummer eins in meinem Leben. Nimm du Platz auf dem Fahrersitz, ich nehme Platz auf dem Beifahrersitz. Bestimme du die Richtung, ist viel besser so für uns beide. Wenn sie irgendwann mal so ein ähnliches Gebet aufrichtig und von Herzen gesprochen haben oder wenn sie dieses Gebet leben, auch wenn sie es noch nie so ausgesprochen haben, dann sind sie ein Christ. Ich sage es nochmal, weil dieser Satz so wichtig ist. Wenn sie irgendwann einmal so ein Gebet, wo sie Jesus in ihr Leben eingeladen haben, aufrichtig und von Herzen gesprochen haben oder wenn sie dieses Gebet leben, auch wenn sie es noch nie ausgesprochen haben, dann sind sie ein Christ. Noch einmal anders formuliert, auch mit einem biblischen Begriff. Christ ist jemand, der sich bekehrt hat. Christ wird man durch Bekehrung, durch nichts anderes. Mir ist völlig klar, dass jetzt bei einigen die Klappen runtergehen, denn fromme Kreise haben den Begriff Bekehrung in einer Weise gebraucht und missbraucht, dass er nicht gerade positive Gedankenverbindungen hervorruft bei vielen von uns. Das Problem ist aber nun, dass Bekehrung ein biblischer Begriff ist und dass wir auf den nicht ohne weiteres verzichten können, bloß weil einige ihn missbrauchen. Der Begriff Bekehrung beschreibt die Tatsache, dass ein Mensch in seinem Leben irgendwann eine Lebenswende vollzieht. Ein Mensch bekehrt sich von einem überwiegend selbstzentrierten oder anderweitig ausgerichteten Leben auf ein Leben hin, wo Christus die Mitte ist, wo alles auf ihn ausgerichtet ist. Und das kann auf zwei Arten und Weisen geschehen, nämlich Modell A, Knall auf Fall und plötzlich, oder es kann sich Modell B über einen längeren Zeitraum hinziehen als Prozess. Es gibt, das ist Modell A, Leute wie dieser Paulus, von dem das Neue Testament berichtet. Der gehörte zur Religionspolizei im damaligen Staat und er hatte die Aufgabe, diese neue Glaubensbewegung, die Christen, genau zu beobachten, zu verfolgen, sie aufzuspüren und sie dann zu eliminieren. Und dieser harte Gegner der Christen wird irgendwann vom Christenverfolger zum Jesusjünger, weil er etwas erlebt hat, ein Bekehrungserlebnis vor den Toren von Damaskus, wo er ein Licht sah, eine Christus-Offenbarung und niederfällt und sagt, ja Jesus, ich habe dich erlebt, du bist es. Das wäre eine klassische Bekehrung nach Modell A. Für einen Menschen namens Paulus gab es irgendwann einen Tag X. Einen Tag, an dem sein Leben eine entscheidende Wendung genommen hat, an dem er Christ geworden ist. Sehr viel häufiger aber ist Modell B. Ein Mensch bekehrt sich nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt werden andere Dinge in seinem Leben wichtiger. Er richtet sein Leben immer mehr auf Christus aus. Also wenn Bekehrung eine Lebenswende ist, dann sieht sie für manche Menschen so aus, dass sie bisher in diese Richtung gegangen sind und dann machen sie auf dem Absatz kehrt und gehen 180 Grad in eine andere Richtung. Für die meisten, etwa ja, für 80-90% der Christen, auch für mich war es aber anders. Wir sind einen weiten Bogen gegangen, Schritt für Schritt. Und dann haben wir gesehen, plötzlich haben wir eine neue Perspektive, wir sehen die Dinge anders. Plötzlich machen wir so seltsame Dinge wie Gottesdienst besuchen, wer macht das schon? Plötzlich beten wir, was uns vor ein paar Monaten noch peinlich gewesen wäre. Und dann merken wir, wir stehen jetzt woanders wie vorher, obwohl wir gar nicht sagen können, welcher Schritt nun der entscheidende war. Irgendwann war es so bei mir, dass ich festgestellt habe, ich glaube ja. Leute wie ich haben keine klassische Bekehrung erlebt, aber sie haben sich bekehrt. Ihr Leben hat eine neue Ausrichtung auf Christus bekommen, die sie vorher nicht hatten. In unserer Gemeinde legen wir sie nicht auf einen bestimmten Weg fest. Aber wir arbeiten mit dieser biblischen Definition, dass man nur über eine wie auch immer geartete Bekehrung Christ wird. Kein Mensch wird sie darauf festnageln, zumindest nicht in dieser Gemeinde, wie sie zum Glauben gekommen sind. Sie bekommen alle Zeit der Welt, wenn sie einen langen Prozess brauchen und wollen. Aber von einem entbinden wir sie nicht, nämlich, dass ein Mensch Jesus in sein Herz, das heißt in die Lebensmitte aufgenommen haben muss, wenn er oder sie sich Christ nennen will. Das wird so schön deutlich bei dieser Deko. Da, wo das Herz ist, wo die Lebensmitte ist, das ist natürlich nicht biologisch gemeint, sondern symbolisch gemeint, das Herz als Lebensmitte, als der Ort, wo die Entscheidungen fällen, wo es darum geht, was uns wirklich wichtig ist, an dieser Stelle ist er, Jesus Christus, und sein Symbol. Darum geht es. Das ist für mich nicht eine Frage der Toleranz, sondern der klaren Begriffe. Was ein Christ ist und was ein Christ nicht ist, das ist nicht eine Sache des persönlichen Ermessens. Das habe nicht ich festzulegen, das haben nicht Sie festzulegen, sondern das hat der festzulegen, von dem der Name Christ abgeleitet ist. Und das ist Christus. Da müssen wir die Maßstäbe der Bibel zugrunde legen und nicht die, die wir uns selbst irgendwie zurechtgezimmert haben. Christ ist jemand, der von einem überwiegend selbstzentrierten oder anderweitig ausgerichteten Leben sich zu einem auf Christus ausgerichteten Leben bekehrt hat. Für heute Morgen lade ich Sie ein, einen dieser beiden Wege zu gehen. Wenn Sie Christ in dem oben beschriebenen Sinne werden wollen, aber noch ein wenig Zeit brauchen, also Modell B, nicht Paulus vor Damaskus, dann lade ich Sie ein zu unserem Glaubenskurs. Da können Sie in lockerer Atmosphäre all Ihre Fragen rund um Gott und um Jesus loswerden. Auch wenn Sie schon Christ sind, aber trotzdem Gott noch näher kommen wollen, ist dieser Kurs sehr lohnend für Sie. Am Infostand finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Ich habe einfach die Seite aus unserer Homepage kopiert mit den Daten. Wenn Sie aber ein Paulus-Mensch sind, Modell A, der schnell die Sache festmachen will, dann nehmen Sie sich die Predigtzusammenfassung mit nach Hause. Da steht so ein ähnliches Gebet drauf wie das, was ich vorhin gesprochen habe. Dieses Gebet können Sie nachsprechen. Auch hier gilt, Sie können es heute Abend für sich alleine im Bett beten oder Sie kommen jetzt nach dem Gottesdienst auf mich oder auf einen Mitarbeiter zu. Wir sprechen gemeinsam mit Ihnen dieses Gebet und segnen Sie gleich für diesen neuen Lebensabschnitt. Und noch eine allerletzte Sache. Lassen Sie sich von niemandem einreden, Christsein sei irgendwie kompliziert oder anstrengend oder überhaupt irgendwas, vor dem man Angst haben müsste. Vergessen Sie es. Christsein macht Ihr Leben froher und erfüllter und Sie erfahren ein zuvor nie gekanntes Maß an Freiheit. Ich habe vorhin gesagt, in der Kirche sind lauter unanständige Leute. Da habe ich bewusst etwas übertrieben, ich gebe es zu. Ich habe das deshalb so betont, weil mir das wichtig ist, dass wir uns hier in der Gemeinde nichts gegenseitig vorzumachen brauchen, wie gut wir sind, wie anständig, wie fromm, wie oft wir beten und was auch immer. Gerade weil wir uns nichts vormachen müssen, weil wir uns hier eingestehen, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, erlebe ich die Gemeinde und den Glauben in ihr als was ganz arg Befreiendes. Hier sind Leute, die wissen, Gott liebt Chaoten und ich wüsste keine Gemeinschaft, in der ich lieber leben würde. Danke, dass Sie zugehört haben.